Ich lebe seit 2006 in London, komme ursprünglich aus Deutschland, habe die letzten 10 Jahre, bevor ich nach London gegangen bin, in Hamburg gelebt. Bin Journalistin, wollte auch noch nie irgendwas anderes in meinem Leben werden. Für mich stand, seit ich die Mainzelmännchen im Fernsehen gesehen habe, fest, dass ich Journalistin werden möchte. Bin im Moment Herausgeberin und Gründerin der deutschsprachigen Zeitung in Großbritannien. Die heißt The German Link, gibt es seit März diesen Jahres. Und war vorher Journalistin bei BBC und 7 Jahre lang bei der Deutschen Presseagentur in Hamburg. Habe dort als studentische Hilfskraft angefangen, war dann Volontärin und eben später Redakteurin. Und möchte Ihnen ganz gerne ein bisschen mehr über meine Erfahrungen als Journalistin erzählen, die im Rollstuhl sitzt. Ich bin seit kurz nach meiner Geburt querschnittgelähmt durch einen ärztlichen Kunstfehler. Das heißt, ich kann gar nicht laufen, bin aber dennoch sehr selbstständig. Also das heißt, ich bin nicht auf Pflege angewiesen, aber dennoch auf Assistenz, je nachdem, wie die baulichen Gegebenheiten zum Beispiel sind. Ja, wie gesagt, ich bin außerdem Autorin des Weblogs Behindertenparkplatz, der mittlerweile ein relativ bekannter und gut besuchter Weblog ist, und habe eben von der Deutschen Welle diesen Preis bekommen und bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich auch anfange, auf Englisch zu bloggen, um noch ein ganz anderes Publikum zu erreichen. Ich habe politische Wissenschaft studiert, schon vor dem Hintergrund, dass ich gerne Journalistin werden wollte. Ich wollte immer eine aktuelle Redaktion, und in aktuellen Redaktionen, also sprich Nachrichtenredaktionen, ist natürlich Politik ein sehr, sehr wichtiges Feld. Ich habe angefangen, meine journalistische Laufbahn eigentlich als Praktikantin. Also ich habe mit 15 mein erstes Schülerpraktikum am ZDF gemacht. Der Grundstein wurde gelegt, als ich mit 9 Jahren eine große Hüftoperation hatte, und haben mir meine Eltern als Belohnung einen Tag beim ZDF geschenkt. Das war mein großer Traum. Und nachdem ich dann einen Tag beim ZDF war, war dann endgültig klar, ich möchte Journalistin werden. Und dann hat mir beim ZDF jemand versprochen, ja, wenn du alt genug bist, darfst du bei uns mal ein Praktikum machen. Das habe ich natürlich niemals vergessen und habe dann tatsächlich mit 15 mein erstes Praktikum in der Kindernachrichtenredaktion Logo gemacht und war dann bis zu meinem Abitur in fast jedem Sommer in einer anderen Redaktion beim ZDF und dann später auch bei Sat.1 und habe Praktika gemacht. Bis zum heutigen Tage, jetzt bin ich 31, würde ich immer noch sagen, diese Praktika waren mit das Wichtigste für meine gesamte berufliche Laufbahn. Mein Studium war eigentlich überhaupt nicht wichtig, ehrlich gesagt. Wichtig war, dass ich früh Kontakte geschlossen habe und vor allen Dingen, dass ich früh gesehen habe, ich kann Journalistin werden. Denn das, was zurückkam, vor allen Dingen bei Journalisten, jetzt weniger bei den Leuten, mit denen ich im Praktikum zu tun hatte, aber Leute, die ich mal so getroffen habe, dann die Berufsberatung beim Arbeitsamt, die haben alle gesagt, du kannst niemals Journalistin werden. Es gibt keine behinderten Journalisten in Deutschland, warum soll es ausgerechnet du das schaffen? Und Journalismus sei Schnelligkeit. Also die ganzen Vorurteile, die es eben gibt, wurden mir von Anfang an nahegebracht, aber ich hatte eben diesen Traum, ich wollte Journalistin werden, nichts anderes. Und habe darauf letztendlich hingearbeitet. Ich bin dann in der Hochzeit der New Economy wie die Jungfrau zum Kind Pressesprecherin eines Internetproviders in Hamburg geworden. Damals war ich noch Studentin und hatte mich mehr oder weniger hatte per Zufall erfahren, dass dieser Internetprovider einen Pressesprecher verloren hat, der gekündigt hatte, zur Konkurrenz gegangen ist, und ich habe einfach in einer Schnapslaune mehr oder weniger eine Bewerbung dahin geschickt und habe gesagt, ich möchte gerne ihre neue Pressesprecherin werden. Und die haben mich tatsächlich eingestellt zu einem wahnsinnigen Stundenlohn, den ich danach, glaube ich, nie mehr bekommen habe, aber das war eben diese Zeit. Und habe dann angefangen, dort zu arbeiten, habe natürlich auch wieder viel Kontakt gehabt zu Journalisten, wollte aber ehrlich gesagt nie in die PR, aber als Studentenjob war das ein sehr, sehr, sehr guter Job. Und einer unserer Kunden war die Deutsche Presseagentur. So bin ich überhaupt zu dpa gekommen. Und das war einer der größten Kunden dieses Internet-Providers. Und ein Techniker, den wir abgeworben hatten von dpa, ist nach ein paar Monaten wieder zurück zu dpa und sagte mir, weißt du was, die dpa baut eine Online-Redaktion auf und die suchen studentische Hilfskräfte, willst du dich da nicht bewerben? Und ich wollte ja eh nie Pressesprecherin werden, sondern eigentlich ja Journalistin, habe mich beworben und bin tatsächlich eingestellt worden. Und dann hat mir beim Bewerbungsgespräch schon angeboten, also wenn ich dann irgendwann mal mein Studium beendet habe, dann würde man mich ins Volontariat übernehmen können. Und das war natürlich bei weitem mehr, als ich mir jemals erwartet hatte von der Bewerbung auf einen Studentenjob. Und nach etwas, ja, ein paar Unwägsamkeiten, würde ich sagen, hat die DPA letztendlich ihr Versprechen auch gehalten. Ich bin ins Volontariat übernommen worden, nach 2,5 Jahren, nachdem ich dort schon als Studentin gearbeitet hatte, mein Studium beendet hatte, mein Diplom hatte. Und habe dann 2 Jahre bei DPA volontiert. Das heißt, man durchläuft alle möglichen Ressorts, die es im Haus eben gibt. Man macht auch Radio, man geht nach Berlin in die Innenpolitik, man arbeitet im Vermischten, in der Kultur und so weiter und so weiter. Und ich habe mich relativ früh, dadurch, dass ich auch aus der Online-Redaktion kam, auf IT-Themen spezialisiert und habe sehr viel IT-Berichterstattung für die DPA gemacht, auch schon im Volontariat, und wurde dann letztendlich nach dem Volontariat als Redakteurin übernommen und war insgesamt 7 Jahre bei DPA. Und das Interessante vielleicht ist, wir hatten vorhin schon gehört, ja, manchmal gibt es so einen Punkt, wo man so eine Überkompensation hat. Und ich denke, das war bei mir in manchen Bereichen auch der Fall. Also ich hatte genauso viele Reisetage wie der Kollege, der die Luftfahrtberichterstattung gemacht hat. Also das heißt, ich bin für DPA wirklich um die ganze Welt gereist. Meine letzte große Reise war Indien. Und das hatte, glaube ich, auch so ein bisschen immer mit dem zu tun, unbewusst wollte ich, glaube ich, den Leuten zeigen, ja, man kann wirklich auch als Journalistin um die ganze Welt reisen. Dabei haben meine Kollegen, sind bei weitem nicht so viel gereist wie ich. Also es stimmt ja nicht, dass jeder Journalist immer nur reist. Also eigentlich reisen, ehrlich gesagt, bei DPA die wenigsten Journalisten, sondern sitzen immer an ihrem Schreibtisch, führen viele Telefonate, aber gehen weniger raus oder nicht so oft raus. Und also ich bin sehr viel gereist, was natürlich ein enormer organisatorischer Aufwand war, aber letztendlich zusammengefasst hat es immer sehr, sehr gut funktioniert. Und habe ich dann das Angebot bekommen, für die BBC zu arbeiten, ein befristeter Vertrag, wollte aber natürlich meine sichere Stelle bei DPA nicht aufgeben, habe dann gebeten, dass die DPA mich beurlaubt für 6 Monate, für einen befristeten Zeitraum, und habe dann für BBC gearbeitet, habe erst für BBC World Service, das ist das internationale Radioprogramm der BBC, und später für BBC World in der Wirtschaftsredaktion gearbeitet und habe das insgesamt dann 8 Monate gemacht. Habe allerdings, muss ich sagen, nach 3 Monaten bereits meinen Job in Deutschland gekündigt. Also da war eigentlich für mich klar, dass ich in London bleiben werde, und hatte auch schon die Idee, eine deutschsprachige Zeitung zu gründen, und habe das dann letztendlich gemacht. Also ich habe dann nicht nur meinen Job bei DPA aufgegeben, sondern habe dann auch nicht mehr um Vertragsverlängerung bei der BBC gebeten und bin Herausgeberin der Zeitung geworden. Also die höchste Herausforderung, würde ich sagen, wenn man eine Behinderung hat und als Journalistin arbeitet, ist mit Sicherheit der erhöhte Organisationsaufwand. Ich denke, da kommt noch eine sehr, sehr wichtige Funktion dem Arbeitgeber zu. Also mal ein praktischer Hinweis, also die Reisestelle sollte schon in der Lage sein, ein barrierefreies Hotelzimmer zu buchen. Ich kann aber aus Erfahrung sagen, dass es bei weitem nicht selbstverständlich, dass es so ist. Ein zweites Problem waren die Menschen, mit denen ich zu tun hatte, also weniger meine direkten Kollegen, sondern Kollegen, denen ich auf Pressekonferenzen begegnet bin, Pressesprecher, sonstige Verantwortliche, Messehostessen und mit wem man so zu tun hat. Und das Hauptproblem war, die haben mich teilweise gar nicht als Journalistin wahrgenommen. Also ich hatte eine Situation, da war ich beim Zeitmatinee mit Helmut Schmidt im Thalia-Theater in Hamburg und bin dort zum Counter gegangen, zum Pressecounter, und habe gesagt, können Sie mir bitte eine Pressemappe geben? Und dann sagte die Frau, die dort zuständig war, zu mir, nein, die Pressemappen sind nur für Journalisten. Und das ist mir nicht nur einmal passiert, das ist mir bestimmt in meiner gesamten Laufbahn 10-mal passiert, dass ich um irgendwas gebeten habe, was klar journalistenspezifisch war, und die Leute gesagt haben, nee, tut uns leid, das ist nur für Journalisten, weil sie sich überhaupt nicht vorstellen konnten, dass jemand, der offensichtlich Rollschuhfahrerin ist, Journalistin ist. Und dann war natürlich immer der Aha-Effekt sehr groß, wenn ich dann gesagt habe, da kann ich mich vorstellen, mein Name ist Christiane Link, Deutsche Presseagentur. Ein dritter Punkt, der mir auch passiert ist, ist wirklich offene Diskriminierung. Also ich hatte auch Situationen, wo Leute zu mir gesagt haben, wer mich denn eingestellt hätte. Und das waren durchaus Leute, die in der Position, sag ich mal, das war eine Pressesprecherin zum Beispiel, die durchaus Interesse daran hatte, dass ich und die DPA und überhaupt freundlich über sie berichtet, also über ihr Unternehmen berichtet, die zu mir als erstes mal gesagt hat, sagen Sie mal, wer hat Sie denn eigentlich eingestellt? oder Situationen, wo ich wo der Veranstaltungsort noch nicht feststand. Und ich dann den Veranstalter, den einladenden Veranstalter gebeten habe, hören Sie zu, wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie tagen, können Sie, wenn Sie das Hotel buchen, darauf achten, dass es barrierefrei ist, weil ich bin Rollstuhlfahrerin. In der Mehrheit der Fälle, das muss ich auch ganz klar sagen, war die Bereitschaft natürlich da. Natürlich, die wollten mich auch alle dabei haben. Es gab aber trotzdem eine Handvoll weniger schlauen Menschen, die dann auf völlig unverständlich, für die es unverständlich war, wie ich sowas fordern kann. Und dann auch wieder die Frage, und Sie sind wirklich von dpa? Und das nächste Problem war wirklich die bauliche Situation. Also das ist was, was mir aufgefallen ist, seit ich in Großbritannien bin, was erheblich besser ist. Zumindest die öffentlichen Gebäude sind weitgehend zugänglich. Das ist in Deutschland bei weitem nicht der Fall. Ich habe vor fast jeder Pressekonferenz den Veranstalter anrufen müssen und habe fragen müssen, wo findet die Pressekonferenz statt? Komme ich da rein? Wenn ja, wie? Oder muss ich einen Kollegen schicken? Oder, das habe ich auch sehr oft gemacht, wir haben einfach den Termin dann nicht besetzt. Also ich bin irgendwann dazu übergegangen zu sagen, okay, wer es nicht schafft, die Pressekonferenz in barrierefreien Raum zu nehmen, dann lassen wir das halt, dann machen wir darüber keine Berichterstattung, wenn das jetzt nicht ein super AAAA-Thema war, das man unbedingt machen muss. Und da muss ich sagen, da hatte ich auch immer Unterstützung von meinen Chefs oder von den Redaktionsleitern, also gerade im Volontariat, hat es sehr gut funktioniert. Also ist ganz oft so, dass Volontäre bekommen, Themen bekommen, so Themen kann man machen, muss man nicht. Und dann hing die Entscheidung ganz oft davon ab, ob der Raum barrierefrei war oder nicht. So fällen dann natürlich Redaktionen nicht unbedingt ihre Entscheidung, aber bei uns war das manchmal so und es war auch, denke ich, ganz gut so. Ich muss ganz klar sagen, also was ich immer wieder festgestellt habe, dass diese angeblichen Nachteile, die man hat, wenn man eine Behinderung hat, man sehr, sehr einfach eigentlich als Chance ummünzen kann. Also das hat bei mir ganz früh angefangen, als Praktikantin mit 15 Jahren, ich kann mich sehr gut erinnern, war ich auf dem Weg zur Kantine von der Redaktion von Logo zur Kantine. Auf diesem Weg, das wird beim ZDF Piste genannt, weil das ist so ein riesiger, langer Weg, haben mich fast in jeder Mittagspause Redakteure, sonstige Leute angesprochen, wer ich denn sei, was ich dort mache. Und als ich denen dann ein bisschen erzählt habe, was ich mache, dass ich Praktikantin bin und so weiter, haben sie gesagt, ach, komm doch mal in unserer Redaktion vorbei. Das heißt, ich habe es genau umgedreht, diesen eigentlichen Nachteil, da hat jemand eine Behinderung, auszunutzen und zu sagen, ey, ich habe eine Rollstuhlfahrerin auf dem Flur getroffen. Das war so ungewöhnlich zur damaligen Zeit, also das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, dass ich davon profitiert habe. Und es geht mir teilweise bis zum heutigen Tag so. Ich war in meiner Zeit in Berlin, bin ich dreimal auf Gerhard Schröder, den ehemaligen Bundeskanzler, getroffen. Der kannte mich beim zweiten Mal. Das passiert sonst keinem anderen Journalisten. Und das sind darüber muss man sich einfach mal bewusst werden. Also ich denke, man kann Behinderung wirklich ummünzen und als Vorteil nutzen. Und ich habe damit auch überhaupt kein Problem übrigens. Ich nutze nicht bewusst meine Behinderung aus im negativen Sinne, sondern ich nutze den vermeintlichen Nachteil und drehe ihn als Vorteil um. Und das ist mir bis jetzt in meiner gesamten beruflichen Laufbahn, habe ich das sehr, sehr zu schätzen gewusst. Dann ist, was mir mittlerweile auch sehr oft auffällt, ich organisiere Dinge anders, als es vielleicht meine Kollegen tun, einfach aus praktischen Gründen. Ob das jetzt was mit der Barrierefreiheit zu tun hat, ob ich mir einen Weg sparen will, ob ich was auch immer. Also ich organisiere manchmal Dinge einfach anders. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, dass ich Leute bitte, in die Redaktion zu kommen. Wenn es wichtige Leute sind, kann es sogar manchmal sein, dass die sich freuen, mal zu dpa, zu meiner Zeitung oder wo auch immer hinzukommen. Das heißt, es würde manchmal trauen sich Journalisten oder wollen jetzt nicht fragen, ob der jetzt in die Redaktion kommt, sondern eigentlich geht der Journalist immer raus. Und ich habe das ganz oft umgedreht. Ich habe gesagt, wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Waren Sie schon mal bei dpa? Waren Sie schon mal, ja, ich habe mir jetzt ein nettes Büro, wollen Sie nicht mal vorbeikommen? Und in der Mehrheit der Fälle machen das die Leute. Ich muss gar nicht sagen, hören Sie zu, ich komme da so schlecht hin und bla bla bla. Also so mache ich das nicht, sondern ich sage, hören Sie zu, waren Sie schon bei dpa, da kann ich Ihnen das dann zeigen, da können Sie mal das Großraumbüro sehen, wo die ganzen Journalisten sitzen, la 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 la. Da hatten die Leute natürlich auch Interesse dran und fühlten sich gebauchpinselt. Das heißt, waren mir teilweise wohlgesonnener als vielleicht einem anderen Kollegen. Dann ist es so, ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, was meine Bedürfnisse sind. Also ich gehe ganz stark auf die Leute zu und sage, hör zu, ich brauche ein rollstuhlgerechtes Hotelzimmer, wie läuft der Transport ab, ist das im Bus und bla 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 bla. Und diese Offenheit, habe ich manchmal den Eindruck, führt mich näher an Menschen ran. Also und senkt manchmal Barrieren. Also zwischen Leuten, die interviewt werden, und Journalisten gibt es eine gewisse Barriere. Also jeder hat Respekt voneinander. Die Leute haben manchmal Angst vor den Journalisten, was auch immer. Ich habe bei mir immer den Eindruck, die nehmen irgendwann gar nicht mehr wahr, dass ich Journalistin bin. Aber nicht, weil sie glauben, die ist Rollstuhlfahrerin, die kann keine richtige Journalistin sein, sondern weil ich ihnen halt vorher gesagt habe, ach, können wir uns da treffen, weil ich muss dann über diese Stufe und so. Also das hat so eine gewisse menschliche Komponente, die aber eigentlich positiv ist später für das Gespräch, weil man hat sich schon über irgendwelche Nichtigkeiten wie Treppen oder eine Stufe oder können Sie mir darüber helfen oder was auch immer unterhalten, was erstmal so eine gewisse Barriere zwischen Journalisten und den Leuten, die interviewt werden, erbaut, wo ich den Eindruck habe, dass mir das sehr, sehr nutzt. Dann kann ich noch was erzählen. Bei den Nachrichtenagenturen kommt es sehr stark auf Schnelligkeit an. Jedenfalls bei Themen, die sehr, sehr wichtig sind, wenn irgendein Politiker jetzt eine eilige Pressekonferenz macht etc. Die Kollegen, als ich in Berlin war, von der Konkurrenz, von der AP, vor allem von Reuters, haben grundsätzlich sich nicht beeilt, wenn sie gesehen haben, dass ich in der Pressekonferenz saß. Weil sie natürlich davon ausgegangen sind, was heißt natürlich, also weil sie dieses Vorurteil hatten, die ist sowieso langsamer als ich, da kann ich mir dann Zeit lassen. Und es war so als ich in Berlin war, das war so 2003 rum, da hatten zwar schon viele Leute Laptops und eine Internetverbindung, aber längst noch nicht alle. Und viele Journalisten sind einfach dann nach der Pressekonferenz schnell zurück ins Büro gefahren. Die Wege in Berlin sind da auch noch nicht so weit im Regierungsviertel. Und ich habe immer gesehen, dass die Kollegen von Reuters und IP dann halt zurück ins Büro gefahren sind und in einem Schlenderschritt an ihr Auto und zurück. Und haben gedacht, ach, ich bin eh schneller als die. Was sie nicht wussten, war, dass ich damals schon ziemlich, wie soll ich sagen, also sehr Computer-Internet-affin war und hatte so einen Mini-Laptop mit einer UMTS-Karte. Das heißt, ich musste gar nicht an mein Auto und irgendwie, um den Text abzusetzen und zurück in die Redaktion fahren, sondern ich habe dann der Redaktion von meinem Laptop direkt den Text geschickt. Das haben zwar manche Kollegen gemacht, aber längst noch nicht alle. Und DPA, die sowieso immer so ein bisschen als behäbig gilt, hat mir das erst recht nicht zugetraut. Und dann habe ich immer alle meine Texte automatisch schon von der Pressekonferenz rausgeschickt. Und ich kann bis heute sagen, in den 7 Jahren von DPA habe ich keinen einzigen Wettlauf verloren mit keinem einzigen Kollegen der anderen Agenturen, weil sie mich ständig unterschätzt haben. Der Grund, warum ich in England geblieben bin, ist eigentlich weniger meinem Job als der Lebensqualität geschuldet, die ich da gewonnen habe. Ganz viele deutsche Einwanderer in London beklagen sich darüber, oh, die Lebensqualität in Großbritannien ist so schlecht und die Gebäude sind morsch und was auch immer. Ich muss sagen, für mich trifft es nicht zu. Meine Lebensqualität hat sich eher verbessert. Und das nicht nur, weil ich einen guten Job habe und jetzt meine eigene Firma habe und dieses Medienunternehmen aufbaue, das auch, das ist auch sehr wichtig in meinem Leben. Die eigentliche Lebensqualität hängt an der anderen Attitüde der Leute, denen ich auf der Straße begegne, zusammen. Das heißt, man wird erstmal für ernst genommen. Und es spielt keine Rolle, ob man eine Behinderung hat oder nicht. Es versucht auch keiner, einem zu erzählen, wie man das eigentlich besser machen könne, weil man weiß ja alles besser, weil man keine Behinderung hat. Es gibt sogar im Englischen ein Wort dafür, das heißt Patronizing. Patronizing ist absolut verpönt. Und es gibt in der britischen Gesellschaft, das ist mein Gefühl, ein Grundkonsens darüber, dass jeder Mensch, egal ob mit Behinderung, ohne Behinderung, ob schwarze Hautfarbe, andere Hautfarbe, andere Religion, sexuelle Orientierung, gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben kann. Es gibt ein sehr, 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 sehr starkes Bewusstsein dafür, was Diskriminierung bedeutet. Und es schlägt sich meines Erachtens auch in den Gesetzen wieder. Also es gibt ein Behindertengleichstellungsgesetz in Großbritannien, das kennt jeder auf der Straße, würde ich behaupten, also die Mehrheit der Briten auf der Straße, wenn man sie fragt, wissen sie, dass es ein Gleichstellungsgesetz gibt, die wissen das und die wissen auch, was da drin steht. Und das heißt eben DDA, Disability Discrimination Act. Und dieses Gesetz hat meines Erachtens wirklich das Leben von behinderten Menschen im Land geändert. Ich war vor 95, bevor es das Gesetz gab, mal in Großbritannien und habe das Land von meiner Landkarte gestrichen, weil ich dachte, oh, da ist ja nichts barrierefrei. Die waren hinter Deutschland zurück, bei weitem. Und ich kam dann, per Zufall war ich auf Dienstreise, 2005 glaube ich war das, und war nur 2 Tage in London und habe gedacht, ich erkenne die Stadt nicht mehr wieder. Und das Gleiche trifft auch zu, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Pressekonferenzen gehe, wenn ich mich mit Interviewpartnern treffe. Es ist völlig selbstverständlich, dass da eine Rollstuhlfahrerin kommt, die Journalistin ist, in der Mehrheit der Fälle. Ich werde auch als Chefin angesehen, die wissen auch, dass es die Frau, der die Firma gehört, also ich trete jetzt auch als Unternehmerin auf. Das ist alles völlig normal, weil es eben Menschen gibt, die bei weitem schlechtere Startchancen hatten in ihrem Leben als ich. Ich meine, ich habe einen Hochschulabschluss. Ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich komme nicht aus einer bildungsfernen Familie. Und da gibt es aber in Großbritannien Familien, die erheblich benachteiligter sind und erheblich schlechtere Startchancen haben als ich. Und das sind sich die Briten durchaus bewusst drüber. Das heißt, wird nicht so gesehen, dass ich jetzt wahnsinnig benachteiligt bin. Im Gegenteil, die nehmen erstmal wahr, dass ich Deutsche bin und sagen, oh, kommt aus Deutschland, das ist schon mal Vorteil Nummer eins. Also Deutsche zu sein in Großbritannien gilt erstmal so als Qualitätsmerkmal, made in Germany. Und dass ich eine Behinderung habe und Journalistin bin, stellt überhaupt niemand in Frage. Mir ist in Großbritannien noch nicht ein einziges Mal passiert, die Situation, die ich so oft hatte. Die Pressemap ist nur für Journalisten, nicht ein einziges Mal. Und als ich bei der BBC war, habe ich keine einzige Mittagspause gehabt. Da gibt's eine große Kantine, wo ich keinen anderen behinderten Kollegen getroffen habe. Und zwar Kollegen aus dem redaktionellen Bereich. Und ich muss ehrlich sagen, ich musste mich auch ein bisschen umstellen, was das anging, weil ich war immer die Einzige. Ich hatte einen enormen Bekanntheitsgrad in dem Bereich, in dem ich mich bewegt habe. Wenn ich einmal da war, wussten die, wer ich bin. Da war eine Pressekonferenz mit 150 Leuten. Ich konnte sicher sein, die Pressesprecherin kennt 100% meinen Namen, wenn es der Einzige ist, den sie kennt. Und das war in England plötzlich anders, weil da war ich dann plötzlich mal auf einer Pressekonferenz, wo dann plötzlich jemand saß, der war blind. Ich habe dann einen Korrespondenten kennengelernt auf einer Veranstaltung bei der BBC, der sagte mir, er ist Parlamentskorrespondent für BBC Milbank. Milbank ist das Parlamentsstudio, das heißt, er berichtet aus dem Parlament. Und da habe ich gesehen, wie ich selber sozialisiert wurde, weil was habe ich ihn gefragt? Ich habe gesagt, für welchen Radiosender arbeitest du denn? Und er hat mir geantwortet, nee, nicht Radio, BBC News, ich bin der Fernsehkorrespondent. Und da habe ich selber gemerkt, wow, das war für mich so unvorstellbar, weil ich so sozialisiert wurde und weil mir selber immer alle Leute gesagt haben, du kannst nie Journalistin werden. Und habe dann gedacht, na klar, okay, wenn der blind ist, macht er Radio. Weil wenn überhaupt, machen die blinden Journalisten natürlich immer Radio. Nee, der war der Fernsehkorrespondent. Ich habe ihn 2 Tage später von Milbank im Parlament gesehen. Und die Zuschauer sehen auch, dass er blind ist. Es ist nicht so, dass der dann so hingestellt wird oder was auch immer hingedreht wird, dass keiner sieht, dass er blind ist. Nee, das weiß auch jeder, dass er blind ist, ist auch überhaupt kein Problem. Auch der Sicherheitskorrespondent der BBC, der sich mit Terrorismus und so weiter beschäftigt, Frank Gardner, ist auch Rollstuhlfahrer. Das weiß auch jeder. Also das ist eine ganz andere... Die Gesellschaft nimmt meines Erachtens Behinderung ganz anders wahr. Also schon als Herausforderung. Es ist auch nicht so, dass jetzt jeder sagt, ja, irgendwie ist ja jeder Mensch behindert. Also so ist das auch nicht. Die Leute sind sich schon darüber bewusst, dass Behinderung eine Herausforderung ist, dass es sehr stark, also dass man Dinge anders organisieren muss und so weiter. Aber das soziale Modell von Behinderung, das heißt, dass die Gesellschaft, die baulichen Bedingungen etc. geändert werden muss und nicht, dass die Behinderung negiert, abgeschafft, geheilt, was auch immer werden muss. Das ist definitiv in der britischen Gesellschaft, zumindest, ich sag mal, vom Grundkonsens. Natürlich gibt es da auch Leute, die anders denken und die sich komisch verhalten. Und ich will nicht sagen, dass ich da nie diskriminiert werde. Aber die Anzahl an Vorkommnissen hat sich enorm reduziert, weil einfach die ganze Gesellschaft anders tickt. Also eine Behinderung zu haben, ist in England relativ normal. Und die Leute gucken sehr stark darauf, was man erreicht. Also ich werde viel mehr als Unternehmerin jetzt, also in Großbritannien wahrgenommen zum Beispiel, oh, da baut jemand aus Deutschland ein Unternehmen bei uns auf, als, ah ja, und übrigens, sie sitzt auch noch im Rollstuhl. Das kommt dann hinterher, aber das ist nicht das, was im Fokus steht. In Deutschland war ich ganz oft immer die behinderte Journalistin. Weißt du, die Rollstuhlfahrerin von dpa. Ich war nie erstmal die Journalistin und die dann das und das und darüber entdeckt hat und darüber geschrieben hat, sondern ich wurde immer sehr stark über über die Behinderung definiert. Und das ist in Großbritannien definitiv ein bisschen anders. Ich kann noch ein bisschen was über den Bewerbungsprozess bei BBC erzählen, weil wir das Thema vorhin auch hatten, weil ich den sehr, sehr interessant finde. In fast allen großen Unternehmen in Großbritannien wird darüber Buch geführt, wer sich bewirbt. Das heißt, als ich bei BBC mich beworben habe, bekam ich einen Fragebogen mit etwa 15 Fragen, würde ich schätzen. Da wurde gefragt, haben Sie eine Behinderung? Wenn ja, welche Behinderung? Welche Hautfarbe haben Sie? Welchen ethnischen Hintergrund? Welche Religion? Sexuelle Orientierung wird oft gefragt und so weiter und so weiter. Man muss das nicht beantworten, also man hat immer die Möglichkeit zu sagen, ich möchte es nicht beantworten, aber ich beantworte das immer, weil ich das ein super System finde. Dieser Fragebogen wird dann von der Bewerbung weggenommen. Das Gleiche passiert übrigens auch bei Veranstaltungen der Regierung. Also wenn die Regierung oder von Steuermitteln finanzierte Fördermaßnahmen da sind, die sich, sage ich mal, an eine breite Masse richten, wird bei der Anmeldung immer das alles abgefragt, um zu gucken, ob die Steuergelder auch wirklich bei den Minderheiten in Anführungsstrichen ankommen. Und dann wird eben geguckt, okay, so und so viele Leute haben sich beworben, die behindert waren, schwul waren, Frau waren, was auch immer. Und dann wird nach einem Jahr oder wann geguckt, okay, und wie viele Leute davon arbeiten jetzt wirklich bei uns? Und müssen wir irgendwo nachjustieren? Also ich kann mich daran erinnern, es gab bei BBC mal eine Debatte, dass sehr wenig schwarze Mitarbeiter in Führungspositionen sind. Da wurde ja nachjustiert zu der Zeit, als ich dort war. Die gleiche Diskussion gibt es mit behinderten Mitarbeitern, ich kann mich nicht mehr genau an den Prozentsatz erinnern, aber ich glaube, die BBC hatte zum Ziel, 8% behinderte Mitarbeiter einzustellen, als ich dort angefangen habe. Und das geht aber nicht über Quote. Also das heißt nicht, wir stellen 8% Mitarbeiter ein, sondern die gucken sich an, wer bewirbt sich, stellen nach Qualifikation ein und gucken dann, wo sie nachjustieren müssen oder ob Leute irgendwie durchs Netz gefallen sind oder woran es eigentlich liegt, ob sie die Leute, die rekruten, besser schulen müssen etc. Ich hatte in meinem Leben noch nie so stark das Gefühl, nach reiner Qualifikation eingestellt worden zu sein als bei BBC. Das fand ich fand ich unglaublich, wie das Bewerbungsverfahren ablief im absolut positiven Sinne. Die haben keine einzige Frage zu meiner Behinderung gestellt, was zum Beispiel bei DPA anders war. Letztendlich war es nicht schlimm, sie haben mich eingestellt, aber die zweite Frage bei DPA war zu meiner Behinderung. Und die haben sich meinen Lebenslauf angeguckt, die haben mir fachliche Fragen gestellt, ganz, 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 ganz viele. Und auch über meine Erfahrungen, die ich hatte. Also ich wurde rein nach fachlicher Qualifikation eingestellt und ich wurde übrigens wieder auf das Praktikum angesprochen, dass ich mit 15 schon gemacht habe. Bei dem Lebenslauf zu sehen ist, sie hat mit 15 ihre ersten Praktika gemacht. Ich würde jedem empfehlen, wenn es irgendwo geht, ein Praktikum zu machen, unbezahlt, so früh wie es irgendwie geht, weil es hat zwei Vorteile. Man baut die Hemmungen ab, die ein potenzieller Arbeitgeber haben könnte, und man schließt Kontakte. Ich kann es nur jedem händeringend empfehlen. Und ich weiß, dass es die Diskussion gibt mit Generation Praktikum und so weiter und so weiter. Also ich will nicht dafür plädieren, dass jemand dauerhaft ständig Praktika macht. Aber für mich waren die Praktika definitiv bis zum heutigen Tage total, total wichtig. Ich denke, was man definitiv ändern muss, was heute Morgen auch angesprochen wurde, sind die Möglichkeiten, also der Fächer an beruflichen Möglichkeiten, den behinderte Menschen in der Gesellschaft haben. Ich verstehe nicht, warum es immer noch das Vorurteil gibt, behinderte Menschen könnten keine Journalisten werden. Ich habe bei BBC die unterschiedlichsten behinderten Journalisten kennengelernt mit den unterschiedlichsten Behinderungen, wo ich selber gemerkt habe, was ich eigentlich für eine Denkbarriere habe, weil mir sehr ständig selber immer jemand erzählt, das geht ja nicht, okay, bei dir geht's ja jetzt vielleicht noch, also das ist dann die Einschränkung, weil die Ausnahme bestätigt dann die Regel. Ich habe gehörlose Journalisten kennengelernt, ich habe blinde Fernsehleute kennengelernt und ich habe Rollstuhlfahrer kennengelernt. Und ich kann mir mittlerweile keine Behinderung mehr vorstellen, schon gar nicht im Zeitalter von IT, wo alles über Computer geht und ganz, ganz viel ortsunabhängig läuft, mit welcher Behinderung man kein Journalist werden können soll. Also das ist, ich würde mir wünschen, dass so ein bisschen mehr Offenheit herrscht und vor allen Dingen, dass es selbstverständlicher wird, behinderte Menschen da reinzulassen. Das betrifft unter anderem die Ausbildungsmöglichkeiten. In Deutschland habe ich keine Ausbildungsstelle für Volontäre für den Theoriekurs gefunden, die barrierefrei war. Die DPA lässt bei der Akademie für Publizistik die Volontäre ausbilden. Die Leiterin der Schule sah sich außerstande, den Kurs zu verlegen, weil ihr eigenes Haus nicht barrierefrei war. Ich bin die einzige Volontärin in der Geschichte der Deutschen Presseagentur, die keinen Theoriekurs hatte. Also solche grundlegenden Dinge müssen einfach geklärt werden. Und es muss auch ein bisschen mehr dahin gehen, dass der Organisationsaufwand den Leuten, den einzelnen Leuten aus der Hand genommen wird. Bei der BBC gibt es eine Abteilung, die machen, die ist mittlerweile outgesourced, aber das war mal eine ehemalige BBC-Abteilung, aber die machen nichts anderes, als die Barrierefreiheit ihrer Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sicherzustellen. Jetzt hat natürlich die BBC auch relativ viele behinderte Arbeitnehmer, aber es gibt jemand, der für einen die Anträge stellt, der ihm den gesamten organisatorischen Aufwand abnimmt, der dann auch noch, also in meinem Fall war das dann so, da musste geguckt werden, wie der Fluchtweg ist, weil ich ein bisschen in einer baulich schwierigen Redaktion saß, weil die über zwei Ebenen ist. Das Television Center in London ist ein bisschen merkwürdiges Gebäude, weil es ist so im Kreis gebaut. Also wie ist der Fluchtweg für mich, wenn es brennt? Also solche Geschichten, die sich halt um das alles kümmern. Ich habe einen Ansprechpartner, ich habe eine Hotline. Und den Ansprechpartner, den ich übrigens hatte, der war selber blind und hat halt für die Barrierefreiheit seiner Kollegen gesorgt. Also das war eine optimale Situation. Und mir ist dann erst, als ich bei BBC war, aufgefallen, wie viel Organisationsaufwand ich eigentlich bei dpa hatte, der mich eigentlich belastet hat, weil ich meine, das Agenturleben an sich ist sowieso schon relativ stressig und anstrengend. Und ich hatte schon sehr, sehr viel Organisationsaufwand und das war bei BBC einfach komplett weg, weil es eine Abteilung gab, die das gemacht hat, die mir zugearbeitet hat sozusagen. Okay, dann wollte ich mich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und ja, würde mich über Fragen freuen.